Bauernfeind Inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft.
Knapp ein Jahr ist es nun her, dass das Klinikum Fürth eine 4-Tage-Woche im OP eingeführt hat. Aber hat sich das neue Arbeitszeitmodell bewährt? Konnten die Ziele einer besseren Work-Life-Balance sowie einer höheren Sicherheit und Versorgungsqualität für die Patientinnen und Patienten in Einklang gebracht werden? Darüber und über die aktuelle Situation seiner Klinik möchte ich in dieser Podcast-Folge mit dem Vorstand des Klinikums sprechen. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit Herrn Dr. Alexander Mohr. Guten Tag, Herr Dr. Mohr.
Guten Tag.
Wie immer zu Beginn meines Podcasts die Frage, was war für Sie die gute Nachricht der letzten Wochen?
Ja, das gab einige. Das fasse ich jetzt mal kurz zusammen. Wir konnten, glaube ich, vor wenigen Wochen unseren neuen Geschäftsbereichsleiter für Digitalisierung und Technologie begrüßen und damit sozusagen unsere Führungsmannschaft wieder weiter aufstellen. Und diese Woche hat sich die Mannschaft komplettiert mit dem Dienstantritt unserer neuen Pflegedirektorin. Und das waren, glaube ich, zwei sehr schöne, gute Nachrichten, die mich da sozusagen beflügelt in die neue Zeit gehen lassen.
Ja, alle Mann wieder an Bord und keine Übergangslösungen etc.
Ganz genau.
Ja, schön. Sie haben im Mai 2023 Ihre Funktion als Alleinvorstand am Klinikum Fürth angetreten. Und ich erwähne das deshalb, weil Ihr Vorgänger, der Peter Krappmann, 21 Jahre in der Funktion war. Das ist ja dann nicht mal eben ein leichter Wechsel, sondern da kann ich mir vorstellen, dass gewohnte Prozesse, gewohnte Entscheidungswege ein Stück weit ja einer Änderung bedürfen, also klassisch Change-Prozess. Wie sind Sie den angegangen?
Ja, also es war mit einhergehend sozusagen mit dem Wechsel, vielleicht ein Stück weit ungewöhnlich für die lange Amtszeit, mag man denken. Dann die Situation, dass sozusagen Führungsstrukturen teilweise verwaist waren, personelle Wechsel vollzogen waren oder sozusagen das Haus ein Stück weit im Umbruch, nicht nur an der Spitze, sondern auch noch auf der Ebene darunter. Und insofern galt es für mich sozusagen, die Führungsstrukturen wieder neu aufzustellen. Und natürlich hat mir auch die wirtschaftliche Situation schlaflose Nächte bereitet. Und ich bin es so angegangen zu sagen, auch das war mit der Politik so besprochen, einen Maßnahmenplan zu entwickeln. Einige nennen ihn schon Agenda Mohr, ich würde ihn eher nennen Agenda Klinikum Fürth, was sozusagen ansteht. Und an oberster Stelle ein Stück weit zu sagen, wir brauchen klare Strukturen, ne, um eine transparente Kommunikation zu ermöglichen, die dann letztlich Entscheidungswege bahnt, die dann auch interdisziplinär getroffen werden können. Und insofern war ganz klar für mich das Thema Wirtschaftlichkeit an oberster Stelle, aber auch gepaart zu sagen, wir brauchen eine Aufbauorganisation als Fundament und dann natürlich dahingehend die Prozesse zu betrachten, entsprechende Regelungen auch für die Ablauforganisation, wer macht eigentlich was, ist immer noch ein bisschen Baustelle, aber das Thema auch zu platzieren und auch dementsprechend Aufmerksamkeit zu widmen, waren sozusagen die obersten Themen auch dieser Maßnahmenliste. Und ich kann, um das vielleicht da abzuschließen, abzurunden, ja sagen, auf Ihre Eingangsfrage schließend, dieser Prozess hat jetzt bis sozusagen vorgestern gedauert oder bis Montag dieser Woche gedauert, dann nämlich die Pflegedirektorin ihren Dienst angetreten und damit auch dieser Führungsumbruch, der viele Verwaltungsbereiche betroffen hat, aber eben auch die Pflege sozusagen neu aufgestellt in die Spitzenpositionen und damit steht auch die Führungsmannschaft.
Also würden Sie sagen, letztendlich Strukturen schaffen, letztendlich Positionen so besetzen, dass im Prinzip die oberste Führungsmannschaft einfach harmonisch und zielgerichtet in eine Richtung gehen kann mit Ihnen als Erfolgsfaktor?
Genau, auch da ein Stück weit zu sagen, es ist ja auch eine Chance, wenn so ein Umbruch da ist, Dinge auch nochmal anders zu machen oder neu zu gestalten. Und ein Ansatz war zum Beispiel zu sagen, wir haben nicht mehr nur einen kaufmännischen oder Verwaltungsleiter, der über die ganzen administrativen Dinge schwebt, sondern ich habe bewusst gesagt, ich will sozusagen mündige Geschäftsbereiche haben oder Geschäftsbereichsleiter, die sich auch strategisch in die Weiterentwicklung einbringen und habe das da etwas breiter aufgestellt, also jetzt nicht aufgebläht, sondern sage Kompetenzen klar zugeordnet und geguckt, wer passt da wie und welche Aufgaben passen vielleicht schlüssiger wohin und auch nochmal sozusagen die kaufmännischen Kompetenzen klarer abzugrenzen zwischen auch nochmal dem ganzen Thema Digitalisierung, dem ganzen Thema Logistik, Serviceprozesse und ähnliche Dinge. Und das war so eine Strukturthematik, die ich dann natürlich alle Herausforderungen, die das mit sich bringt, wenn dann keiner da ist, aber die dann natürlich auch die Gelegenheit war, das neu aufzustellen. Und da bin ich sehr froh drum, dass das auch gelungen ist, jetzt mit kompetenten Mitarbeitern zu besetzen, die eben nicht nur, ja, fachlich muss es passen, das ist klar, aber die auch menschlich ein Stück weit in die Richtung ticken und sagen, ich gehe bewusst ins Klinikum Fürth, um da gemeinsam jetzt in dieser Umbruchphase das mit Herrn Mohr sozusagen anzugehen. Und das fühlt sich jetzt gut an und es nimmt auf jeden Fall, die Richtung stimmt.
Ja, es verwundert auch nicht, wenn Sie da einen Schwerpunkt setzen im Krankenhausmanagement, weil Sie haben ja jetzt nicht gesagt, ich habe jetzt das medizinische Leistungsangebot auf links gedreht, weil Sie vor 22 Jahre eben in verantwortlichen Positionen schon waren. Sie waren zuvor Klinikum Nürnberg im Controlling, sind dann nach Bayreuth gegangen, waren in der Geschäftsleitung tätig. Wenn Sie auf diese lange Zeit, jetzt inklusive Fürth, zurückblicken, was waren für Sie die wesentlichsten Themen im Krankenhausmanagement, die wir vielleicht in der Zeit verpasst haben zu gestalten, die wir aber jetzt noch mit klugem Management aufholen können?
Gut, das sind natürlich so ein bisschen die Klassiker, ne, die dann immer wiederkehrend in jedem Reformprogramm auftauchen. Und damit wird ja deutlich, dass sie eben noch nicht gelöst sind, sondern uns dauerhaft begleiten. Und mir fällt da zuvorderst ein Personalmangel, Ambulantisierung und ein Stück weit vielleicht auch das Thema Digitalisierung. Mhm. Personalmangel ist immer so dieses Schlagwort, leider so sozusagen assoziiert, als würden es immer weniger werden. Ich glaube, die absoluten Zahlen der Beschäftigten im Gesundheitswesen steigen. Es ist eben nur so, dass der Bedarf noch schneller steigt und damit ein Mangel entsteht. Ich glaube schon, dass sich die Arbeitsbedingungen da deutlich verbessert haben und auch der Fokus sich total gedreht hat von Personal als Kostenfaktor hin zu Personal als die Ressource, die eben Versorgung erst ermöglicht. Und spätestens seit dem Pflegebudget wird es deutlich, das sind sozusagen Pflegeerlöse und nicht mehr Pflegekosten. Ne? Mhm. Aber das ist so ein Thema, was nicht richtig gelöst ist und dem man, ich glaube, jetzt auch mehr Augenmerk schenkt und so das ganze Thema ein bisschen anders betrachtet. Aber natürlich ist diese, sag mal, auch Botschaft an die Gesellschaft zu sagen, engagieren Sie sich, junge Leute zu gewinnen, im Gesundheitswesen tätig zu werden, vielleicht nicht in dem Maße gelungen. Über die Diskussion, die wir geführt haben, dass wir jetzt die Situation haben, dass es da knapp wird. Das geht auch anderen Branchen so, aber natürlich muss man gucken, wie kann das gelingen, ist eine sehr sinnstiftende Tätigkeit im Gesundheitswesen, da auch noch mehr ranzugehen. Aber das spüre ich zumindest jetzt, ist zwar noch nicht, ist ein bisschen 5:12, ja, weil es dann auch knapp wird und der demografische Wandel dagegen arbeitet. Dennoch ist da, glaube ich, schon ein Wandel eingetreten, wie man auf das Thema Personal, Mitarbeiter blickt und das entsprechend auch wertschätzt oder vielleicht ein Stück weit anders angeht. Also das ist so ein großes Thema. Dann das Thema Ambulantisierung, das ist ja ein Bestandteil jeder Reformbemühungen und letztlich die Verzahnung der Sektoren so richtig gut. Ist das immer noch nicht gelungen? Das existiert nebeneinander her, trotz aller Ansätze, da Dinge aufzubauen. Das ist dann aber schnell wieder oder führt schnell zu Parallelstrukturen, sage ich jetzt mal. Die sind nicht richtig aufgebrochen. Und da wächst der Druck natürlich zu sagen, da brauchst du eine bessere Verzahnung. Und ein Stück weit mit diesem Level 1i-Thematik in der Reform gibt es da ja Ansätze. Aber ich glaube, das ist noch ein Thema, das auch in meiner ganzen Phase im Gesundheitswesen immer präsent war, zu sagen, wie verzahnen sich eigentlich diese Sektoren. Mhm. Und gut, Digitalisierung, das wirkt da so ein bisschen auch hinein, das ist in den letzten Jahren durchs KZG insbesondere ja nochmal mit finanzieller Ausstattung hinterlegt worden, aber dann auch wieder so schematisch nach Förderkriterien. Ich erlebe halt viel, dass man punktuell jetzt digitalisiert, das aber im Gesamtprozess irgendwie bei den Mitarbeitern noch nicht so richtig ankommt und ja, letztlich die drei Dinge zusammen, ne, zu sagen, wie kriegen wir die Dinge so verzahnt, dass man digitale Lösungen so schafft, dass es die Sektoren verbindet, dass es auch Entlastung für die Mitarbeitenden schafft oder sozusagen weniger Personal bedarf an Stellen, was jetzt Dokumentation ist oder patientenferne Tätigkeiten, die man eher auch digitalisieren kann. Das sind, glaube ich, waren die Herausforderungen der Vergangenheit und bleiben es auch noch ein Stück weit für die Zukunft.
Ja, und nicht umsonst ist ja der Ausgangspunkt unseres gemeinsamen Podcasts jetzt auch ein Stück weit daraus entstanden, nämlich aus dem Personalmangel. Aber bevor wir dazu kommen, es wird vielleicht einigen aufgefallen sein, Sie sind seit kurzem promoviert. Und also herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
Dankeschön.
Hab mich ein bisschen gewundert und bin jetzt mal gespannt, weil Sie haben Ihren Master ja 2010 schon abgeschlossen und der normale Weg wäre wahrscheinlich, man macht seinen Master und promoviert danach, ist dann doch eine gewisse Zeit ins Land gegangen. Warum nach so langer Zeit? Und vor allem, Sie waren ja in verantwortlicher Position. Wie haben Sie das neben Ihrem Job geschafft?
Ja, ich habe ja damals ganz ursprünglich mal so noch ein Diplom alter Schule gemacht und dann auch den Master berufsbegleitend gemacht. Und das war eigentlich die Motivation zu sagen, wenn Master irgendwie neben Familie und Beruf auch berufsbegleitend klappt, dann geht auch noch eine Promotion. So, das war so die Grundthematik. Natürlich, was ist man aus Jonglierungsprozess zwischen familiären Verpflichtungen und beruflichen, wie Sie schon ansprechen. Mhm. Und insofern hat das Thema Promotion auch seine Zeit gebraucht.
Ein paar Tage länger gebraucht.
Es hat halt jetzt seinen Abschluss gefunden, dieses Projekt. Und irgendwann war der Punkt, auf dem man gesagt hat, man so viel investiert, jetzt bringt man es auch zu Ende, trotz der Balance, die da immer zu wahren ist. Und ich glaube schon, dass eine so eine wissenschaftliche Qualifikation in einem ja, muss ich sagen, wissenschaftsgetriebenen Bereich wie Krankenhaus auch ganz wichtig ist und es sich viele Schnittpunkte hatte ich an Vergangenheit auch. Und das Klinikum Nürnberg hat sich auf den Weg gemacht, mit der PMU, mehr als Privatuni, da auch Direktärzte auszubilden. In Bayreuth hatten wir auch immer das Thema Medizincampus Oberfranken, die Verzahnung. Also da waren es viele universitäre Bezugspunkte und auch jetzt akademisiert sich vieles und im Klinikum Fürth haben wir auch viele Kontakte zu Hochschulen und wollen das eigentlich Bestandteil sein, auch in der Ausbildung oder sehr, sehr nah an den Hochschulen tätig sein und dann eine eigene Forschungsexpertise dokumentierterweise zu haben, ist, glaube ich, auch nicht schädlich.
Mhm. Zu welchem Thema haben Sie denn promoviert?
Ich habe ja meine beruflichen Wurzeln im Krankenhauscontrolling, wie Sie schon gesagt haben. Und da war immer so ein bisschen die Frage, warum kommen da eigentlich so strategische Aspekte zu kurz? Und insofern war das auch die Motivation für mich, genau an dem Punkt mal nachzuspüren und das Thema entsprechend auch zu wählen. Das heißt, die Arbeit heißt strategisches Controlling im Krankenhaus, aktueller Stand und Implikationen für Großkrankenhäuser auf Basis theoretischer und empirischer Analysen. Ja, letztlich hat es meine Grundauffassung im Ergebnis auch bestätigt, zu sagen, das, was ich da in Experteninterviews im Wesentlichen auch herausgefunden habe in der Praxiswelt und die vielfältigen Kontakte habe ich da einfach auch genutzt, zu sagen, es braucht da einen viel strategischeren Blick, wie man auch mit Zahlen umgeht, wie man das Controlling in Wirkung bringt. Und das ist auch mein Ansinn, das hier in Fürth dann umzusetzen, zu sagen, wir haben diesen Strategieprozess, den wir da vor uns haben und das zu gestalten, auch immer, sag ich mal, rational und faktenbasiert und unter Einbindung des Controllings dann so auf den Weg zu bringen.
Ja, es gibt so immer so den ein oder anderen Bereich, wo ich mir denke, da hat das Krankenhaus noch Nachholbedarf. Sie haben die Digitalisierung angesprochen. Ich würde da das Controlling vielleicht fast noch mit dazu packen, weil wenn ich höre, dass Häuser teilweise ihre Jahresprognosen 2-3 Mal im Jahr korrigieren müssen, dann mag das der Situation geschuldet sein, aber spricht vielleicht auch nicht für ein effizientes Controlling.
Dem füge ich jetzt einfach mal nichts hinzu.
Genau, also einfach mal so als Statement. Aber wir wollten ja heute nicht über Controlling machen, kann man vielleicht auch mal machen, sondern wir wollten über das Thema 4-Tage-Woche sprechen, weil das haben Sie im Oktober 2023 eingeführt, ist also jetzt ein Jahr vergangen. Das fing irgendwann mal das Thema Attraktivität der Pflegeberufe mal mit den E-Autos an. Sie hatten dann das Pilotprojekt zur 4-Tage-Woche im OP. Bielefeld kam mit einer 4-Tage-Woche. Ich habe gelesen, die München-Kliniken probieren jetzt eine 4-Tage-Woche aus. Vor unserem Podcast noch einen LinkedIn-Post von David Ruben Thies gesehen zum Thema 4-Tage-Woche. Also inzwischen ist das Thema in aller Munde und Sie so ein bisschen der Vorreiter. Ich gehe mal davon aus, die Work-Life-Balance ist so ein Thema, was da durchaus im Fokus stand, auch vielleicht Versorgungsqualität verbessern. Wenn wir mal so anfangen, wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen und wie hat sich das Projekt dann bis zur Umsetzung entwickelt?
Man kann ganz klar sagen, dass die Idee ist tatsächlich vor Ort entstanden aus dem OP-Team, die das immer wieder thematisiert haben, zu sagen, es gibt den Wunsch, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, das konzeptionell auch mal irgendwie anzugehen, ob der Arbeitgeber da was hat, und haben es immer wieder in Meetings mit eingebracht oder in Diskussionen mit eingeworfen, zu sagen, wollen wir das nicht entsprechend mit angehen, das Thema mal, weil irgendwie wird uns das immer zugetragen, auch aus Bewerbungsgesprächen und aus dem Team. Wenn wir so ein Angebot hätten, wäre das unheimlich attraktiv für uns, für unsere Lebenssituation, und ist da eine Idee. Und dann haben wir quasi das bisschen laufen lassen. Es gab dann Gespräche mit Personalrat, Personalabteilung, auch den zuständigen Führungskräften, und so ist das immer weiter gereift, eigentlich wirklich von unten und gar nicht von oben vorgegeben, sondern die waren eher die Treiber und sagen, wann sind wir denn so weit? Und wir hatten ein bisschen Respekt davor zu sagen, was macht das mit dem Gesamtsystem, wenn wir das jetzt lostreten, und gar nicht so sehr zu sagen, wirklich befeuert, sondern eher ein Stück weit getrieben von der Belegschaft, die gesagt hat, wir wollen das.
Gab's auf dem Weg Widerstände, weil Sie haben gerade, also das ist natürlich der Idealprozess fast schon, ja, dass es aus der Belegschaft letztendlich kommt und dass man dann auch was, das dann auch für die Belegschaft umsetzen kann. Sie haben gerade schon Betriebsrat erwähnt, Gewerkschaften. Gab es da Widerstand oder gab es Widerstand in der Ärzteschaft gegen sowas oder ging das eigentlich einigermaßen durch, weil jeder den Mehrwert gesehen hat?
Ich glaube, der Schlüssel war, dass wir gesagt haben, es ist ein freiwilliges Modell, wir machen eine Pilotphase, und damit waren diese grundsätzlichen Bedenken, die damit auch, wir sprechen sie an, von bekannter Seite dann schnell mal kommen und sagen, ja, wenn wir da in so ein Korsett gepresst werden, das passt ja eigentlich gar nicht mit diesen Grundprinzipien, die sind ja über Jahre, oder wir hatten das auch mal mit der Gewerkschaft mal diskutiert, über Jahrhunderte gereift zu sagen, oder anderthalb Jahrhunderte gereift, wie quasi Arbeitszeitregelungen in Deutschland jetzt existieren und haben auch ihren Zweck und ihren Sinn. Trotzdem haben wir gesagt, ja gut, dann ist das eine Pilotphase, wir evaluieren das auch vernünftig, bleiben da im Gespräch und keiner muss, wer will, kann. Und diese Freiwilligkeit war letztlich der Schlüssel zu sagen, die das ausprobieren wollen, machen da mit und dann waren alle Beteiligten hinter sozusagen aufgeschlossen, das zu lösen, auch vom Ärzteteam, war letztlich nur eher der Wunsch nach dem Motto, wenn das keine Einschränkung mit sich bringt im OP, sondern eher mehr Planungssicherheit bringt, sind wir dem aufgeschlossen. Und genau das ist ja letztlich eingetreten. Also wir konnten sagen, die für sich entscheiden, die Belastungssituation, das jetzt auf 4 Tage zu verteilen. Wir haben ja nicht die Arbeitszeit reduziert, sondern sind ja bei der tariflichen Arbeitszeit geblieben, teilen das entsprechend anders auf. Dadurch sind geplantermaßen lange Tage. Diese Planbarkeit wirkt sich aber auch beruhigend auf den OP-Betrieb aus, weil man weiß, die Kollegen, die in diesem Modell arbeiten, haben entsprechend, ja, sozusagen sind an den Tagen, wo sie da sind, auch länger einplanbar und haben damit auch die Sicherheit, lange Seele laufen zu lassen. Und die Kollegen, die kürzer arbeiten, haben auch wieder die Sicherheit, dass sie eben nicht sozusagen unter den Zwang kommen, da länger arbeiten zu müssen, Überstunden zu machen. Und das hat zu einer Beruhigung und Arbeitszufriedenheit aller Akteure beigetragen.
Sie haben jetzt gerade erwähnt, die Arbeitszufriedenheit ist gestiegen. Sie werden, ich hatte so ein bisschen das Thema Work-Life-Balance vielleicht mal als ein Thema mit eingebracht, aber ganz generell, welche Ziele haben Sie damit verbunden und was würden Sie jetzt nach einem Jahr sagen, ob Sie die erreicht haben oder nicht?
Das Ziel war natürlich ganz klar zu sagen, wir haben eine höhere Arbeitszufriedenheit, dadurch eine bessere Planbarkeit und damit auch letztlich eine bessere Patientenversorgung, die da ermöglicht wird, durch diese Ruhe und Systematik, die da reinkommt und all das können wir im Prinzip bestätigen, weil dieses Thema Work-Life-Balance ist ja, oder die Belastungssituation ist ein Stück weit ja immer auch individuell der jeweiligen Lebenssituation geschuldet. Es gab eben Kollegen, wir haben da auch viele Gespräche geführt, die gesagt haben, ich finde das ganz klasse, weil ich habe einen unheimlich langen Fahrtweg. Wenn ich das auf 4 Tage packen kann, hilft mir das wahnsinnig. Der andere hat irgendwie ein Hobby, wo er das mit dranhängen muss und das ist ihm so wichtig, dass da steht er die langen Dienste mit durch. Und anderer sagt wieder, ich habe lieber das geplant, weiß von wann bis wann ich das habe und habe dann geplant auch frei. Und diese Planbarkeit führt eben zu dieser hohen Zufriedenheit. Und das hat sich bemerkbar gemacht. Die Ausfallzeiten haben sich entsprechend reduziert. Und damit waren sozusagen alle happy. Und wir haben gesagt, das Modell integrieren wir jetzt auch dauerhaft als eines von verschiedenen Dienstmodellen zu sagen, wer will, kann das so sozusagen so gestalten am Klinikum Fürth. Und es strahlt natürlich, wie Sie es beschreiben, auch entsprechend aus. Das heißt, das ist jetzt sehr, sehr plakativ zu sagen, es gibt diese 4-Tage-Woche, aber eben als Option.
Verstehe ich das richtig, ich habe verstanden, es wurde im OP letztendlich konzipiert, weil es aus der OP-Pflegeschaft letztendlich aufkam.
Genau.
Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass Sie es auf andere Bereiche jetzt auch schon ausgeweitet haben, außerhalb des OPs?
Nee, also wir haben im OP diese Pilotphase gemacht, 6 Monate lang, und dann gesagt, dort bewährt es sich, dort ist es auch gut übersetzbar in die OP-Planung. Und dort verstetigen wir das in Form eines Dienstplanmodells. Dort ist es auch dauerhaft. In der Pflege das gesamthaft auszurollen, haben wir noch sozusagen innegehalten. Dort gibt es aber schon quasi die 4-Tage-Woche. Die heißt dann zwar nicht so, sondern es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Dienstplanmodellen, die eben Individualität ermöglicht. Nur eben zu sagen, wir bieten das wirklich flächendeckend der Pflege an. Vor dem Punkt haben wir noch ein Stück weit Respekt, haben aber gesagt, genau diese Flexibilität gibt es am Ende individuell auch schon. Ne? Wir haben einen gewissen Pflegepool, wo man sozusagen mit Wunscharbeitszeit arbeiten kann. Wir haben sozusagen individuelle Profile an der Pflege zu sagen, es gibt einen Weg, wie man wieder als Intensivpflegekraft da auch schnell zurückkommt mit so einem speziellen Programm. Wir haben so ein Key-User-Projekt, wo wir IT-Affinität sozusagen honorieren, indem wir sagen, du kannst dich da entsprechend auch mit einbringen, auch in der Pflege an der Schnittstelle wirken und damit auch andere Arbeitszeiten nutzen und ähnliche Dinge. Also sozusagen das Paket, was wir am Klinikum Fürth anbieten, ist, glaube ich, schon über alle Berufsgruppen sehr breit. Dieses plakative 4-Tage-Woche haben wir in der Ausprägung eben nur im OP.
Haben Sie es in höheren Bewerberzahlen gemerkt? Das ist ja sicher durchaus auch ein Marketinginstrument, auch wenn das nicht der erste Ansatz ist wahrscheinlich, aber es strahlt ja aus. Kamen mehr Bewerbungen mit Bezug auf die 4-Tage-Woche?
Absolut. Also indirekt, also direkt und indirekt. Also im Bereich des OPs hatten wir Situationen, dass wir eben viel mehr Bewerber hatten als Stellen. Das ist ungewöhnlich, waren auch, ich weiß nicht, wie es aktuell genau ist, aber zeitweise wirklich auch das Klinikum hier im Großraum, das alle OP-Säle durchweg betreiben konnte, weil wir genug Personal hatten. Also die Ausstellungswirkung war ganz klar da, weil es eben auch authentisch war zu sagen, wir leben das an der Stelle oder in Gesprächen mit Kollegen, in Bewerbungsgesprächen oder konkreten Anbahnungen war es eben deutlicher, das kann ich konkret übersetzen. Und die das interessiert, bewerben sich natürlich dann auch. Also das hat den Effekt gehabt und es tut natürlich auch der Arbeitgebermarke Klinikum Fürth gut, weil man insgesamt steht es ja dafür, und das leben wir auch an verschiedenen anderen Stellen, zu sagen, wir sind eben sozusagen aufgeschlossen, individuelle Lösungen zu finden für unsere Mitarbeitenden, damit sie sich in verschiedenen sozusagen Arbeitszeitmodellen auch entsprechend hier einbringen können.
Wenn wir uns jetzt wieder nur den OP anschauen, Pilotphase vorbei, Regelbetrieb, haben Sie gesagt, wie viel Prozent der Pflegenden sind denn in dem Vier-Tage-Modell?
In absoluten Zahlen ist es durchaus überschaubar. Ich kann nur aus der Pilotphase mal eine Zahl, da waren, oder im ersten Pilot waren es, glaube ich, rund 15 Mitarbeitende, die dieses Modell gewählt haben innerhalb der OP-Pflege.
Wenn jetzt ein Krankenhausmanager zuhört, der sich auch mit der Vier-Tage-Woche beschäftigen will, was würden Sie dem raten, so ein Projekt anzugehen?
Ich würde ihm raten, da wirklich den Kontakt zur Basis zu suchen, damit die Überlegungen, die es vor Ort gibt und die Stimmungen im Team dazu wirklich in das Projekt hineinfließen. Das ist ein Projekt der Mitarbeitenden, für die Mitarbeitenden wird und nicht eben drüber gestülpt ist zu sagen, hört sich so toll an, wir kippen das jetzt mal rüber von der Personalabteilung oder irgendwie einer gewissen Strategie, sondern sozusagen im Kontakt mit den Mitarbeitenden zu entwickeln, um dann zu gucken, was passt auch für uns. Also gibt es die Stimmung, gibt es die Nachfrage, wie steht der Personalrat dazu, dieses Thema Freiwilligkeit entsprechend zu integrieren und auch zu sagen, wir probieren das einfach mal aus oder haben einen kleinen abgegrenzten Bereich, in dem probieren wir das aus, evaluieren das, bleiben dann im Gespräch, um dann sozusagen nicht irgendwas aufzuoktroyieren, was dann eigentlich dagegen läuft. Weil nur, dass man das sozusagen sich auf die Türschild schreiben kann, ist ja nichts gewonnen, sondern es muss ja tatsächlich auch funktionieren und das passt nicht für jeden Bereich. Ich habe auch mit Kollegen gesprochen, die kleinere OP-Strukturen haben, die natürlich sagen, na dann fehlen mir die Mitarbeiter wieder an anderer Stelle oder ich habe gar nicht dieses Rauschen, dass ich so das realisieren kann. Das muss ja auch wieder zur Unternehmensgröße passen oder zu dem jeweiligen Bereich. Insofern ist das auch da wieder ein Stück weit individuell, sowohl mit Blick auf die Strukturen, aber auch mit Blick auf die Mitarbeitenden, die es letztlich erleben sollen dürfen.
Wenn Sie sagen, Sie haben mehr Bewerbungen für OP-Pflege, dann denke ich mir, vielleicht dann, um nochmal zu allgemeinen Themen zu kommen, die brauchen Sie vielleicht auch in Zukunft, weil wenn ich richtig informiert bin, kommt ja in den Neubau, der da bis 2026 geplant ist, kommen ja zusätzliche OPs noch mit rein. Jetzt, wenn man mal auf den Thema, also ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist, aber es ist ein Versuch der Überleitung.
Ja, der durchaus gelungen ist. Weil,
aber das ist so, oder? Sie kriegen genau, mehr OP-Säle.
Genau, okay. Also wir stocken auf. Wir haben das derzeit im Zentral-OP 7 OP-Säle, mit den Außenstellen noch 2 weitere OP-Säle und im Neubau werden es dann 11 Säle im Zentral-OP. Also wir stocken unsere OP-Kapazität auf und werden, das Gebäude ist ja dann doch nochmal größer, werden auch uns anderweitig dort sozusagen ausweiten. Wir planen dann eine Intensivstation, eine Überwachungsstation und 2 Normalpflegestationen sowie ein prä- und poststationäres Behandlungszentrum. Zudem kommt dann auch im Untergeschoss da das Labor mit dazu und der Zentralsteri. Das ist sozusagen das Vorhaben, was da in die neue Infrastruktur hineinläuft.
Weil das heißt eigentlich, wenn ich mir das jetzt betriebswirtschaftlich anschaue, dann heißt das, Sie weiten Ihre Kapazitäten aus, um mehr Erlöse zu generieren, den Umsatz zu steigern. Dann muss das aber auch funktionieren. Und ich denke mir, wenn wir uns die Metropolregion Nürnberg, Fürth, Erlangen anschauen, Sie sind ja nicht die Einzigen. Wie planen Sie? Wie viel Risiko ist dabei? Oder sagen Sie, ich mache mal ein Beispiel, Ihre Urologie ist so eigentlich am Anschlag, Sie könnten eigentlich allein in der Urologie einen OP-Saal mehr laufen lassen. Wie ist da Ihre Kalkulation?
Also man muss insgesamt sagen, wir planen keine Bettenausweitung, sondern nur eine Verlagerung oder sozusagen diesen Umzug dieser Stationen. Im OP-Bereich haben wir tatsächlich eine Ausweitung, die ist aber der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt schon sehr deutlich spüren, also im Prinzip nach dem Hochlauf der Pandemie, dass wir mit unseren Kapazitäten vorne und hinten nicht zurechtkommen. Wir haben, wie dargelegt, mit diesem anderen Projekt gesagt, wir möchten gerne lange Säle laufen lassen. Wir haben ambulante Strukturen, auch noch die ein bisschen mitlaufen, aber wir haben geguckt, alles was geht, sozusagen in den Zentral-OP, dort die Zeiten ausgeweitet, auch wirklich stationär und haben noch eine überbordende Nachfrage. Also ich habe derzeit überhaupt keine Sorge, wenn wir es dann personell hinbekommen, wo es ja derzeit auch danach aussieht, quasi das zu übersetzen, auch in Leistungsfähigkeit, das, was da im Bereich der OP-Kapazität hinzukommt. Und man muss vielleicht einordnend sagen, der Blick auf den Großraum ist so. Wir haben natürlich hier große Mitbewerber, wie man so schön sagt, mit der Uni Erlangen und dem Klinikum Nürnberg. Aber für Stadt und Landkreis Fürth sind wir eben auch der einzige Versorger. Also es gibt da eine regionale Nähe. Aber das, was wir hier an Einzugsgebiet versorgen, ist dann auch so erheblich und das haben wir ausgiebig sozusagen im Vorfeld analysiert und bestätigt sich sozusagen aufgrund der jüngsten Entwicklung auch so, dass wir den Versorgungsbedarf einfach haben, den wir über diesen Weg decken wollen.
Ich habe im Rahmen des Baus auch ganz, ganz bewusst nach der betriebswirtschaftlichen Komponente gefragt. Nicht nur, weil die betriebswirtschaftliche Sicht ja im Podcast im Gegensatz zur medizinischen Sicht so unser Schwerpunkt ist, sondern weil natürlich die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser nach wie vor sehr angespannt ist. Das Klinikum Fürth läuft für 2023, ich hoffe, ich habe die Zahlen richtig, mit einem Fehlbetrag von ca. 30 Millionen aus. Sie haben eingangs ja auch gesagt, es gab die eine oder andere schlaflose Nacht, als Sie begonnen haben, was das Thema Finanzen betrifft. Ich frage mal so, was muss denn eigentlich passieren, dass Ihr Haus wieder schwarze Zahlen schreibt?
Gut, Sie sprechen es an, die Dimension ist vielleicht nicht ganz, ganz so schlimm, wie Sie es darstellen. Wir haben noch keinen Abschluss für 23, aber dass wir überhaupt über diese Größenordnung sprechen, ist natürlich eine Vollkatastrophe. Also das muss man auch so sagen, da liegt nicht alles in unserer Hand, das wieder auf eine schwarze Null zu drehen. Gleichwohl haben wir ja gesagt, wir haben verschiedene Sofortmaßnahmen initiiert, um die Lage zu verbessern. Wir prüfen kontinuierlich sozusagen unsere Prozesse, hinterfragen Kostenstrukturen, haben hier und da Analyseprojekte angestoßen. Am Ende werden wir sozusagen jeden Stein einmal umdrehen, um zu gucken, passen Kostenstrukturen und auch Erlösmöglichkeiten zueinander. Im Krankenhaus ist es ja generell so, dass man sagt, wenn man die Leistung erbringen kann, dann geht es auch einfacher, mit den sozusagen dahinterliegenden Kosten zurechtzukommen. Insofern war auch da der Fokus zu sagen, da wo wir Strukturen in Leistungsfähigkeit übersetzen können, tun wir das auch. Und da muss ich sagen, sehen wir auch erste Erfolge, sehr deutliche Erfolge. Wir konnten die Belegung deutlich steigern. Also ich habe mal den Vergleich zu den ersten Monaten hier und der Entwicklung, die wir jetzt seit dem Jahreswechsel haben, konnten wir die Belegung im Schnitt um 100 Betten steigern. Also wir belegen 100 Betten mehr als im Vorjahrszeitraum. Und dann können Sie ja vorstellen, was das auf der Erlösseite bewegt. Also insofern sind da schon nochmal riesige Hebel da, auf der Kostenseite punktuell auch immer. Sicherlich nicht in dieser Größenordnung, aber das gucken wir an. Insofern würde ich mal sagen, für das Klinikum Fürth ist, was das Ergebnis betrifft, ein Stück weit schon die Trendwende geschafft. Zu sagen, aber wir haben dann wirklich wieder schwarze Zahlen, da ist der Weg so weit, da brauchst du halt nicht nur die, wie habe ich gesagt, eingangs die Agenda Mohr, sondern es gibt dann noch die Agenda Lauterbach, die sozusagen auf die Krankenhausstrukturen zielt und die Finanzierung zielt. Und wenn, und das wiederholt sich jetzt hier vielleicht wie an anderer Stelle, Kostendynamiken entstehen, die für Krankenhäuser nicht ausgeglichen werden, da können wir hier uns auf den Kopf stellen. Das werden wir nicht kompensiert kriegen. Und dafür ist auch schon viel zu lange ökonomische Diskussion im Krankenhaussektor. Da schlummern einfach nicht diese Potenziale, dass das so noch funktioniert. Also es braucht da eine, hier und jetzt sage ich mal, eine vernünftige und auskömmliche Krankenhausfinanzierung und dann auch eine maßvolle oder mit Augenmaß begangene Strukturreform, die den Krankenhäusern ermöglicht, das Schritt zu halten, dann sind wir gern bereit, da sozusagen unsere Rolle in der Versorgung zu spielen in der Zukunft und unsere Strukturen auch, wenn es erforderlich ist, anzupassen auf eine neue Versorgungsstruktur, wobei ich uns da klar als Gesetz sehe in der Größenordnung, in der Versorgung, wie dargelegt, aber da braucht es eben ein Stück weit auch einen Rahmen, eine Rahmenbedingungen, die es möglich machen, schwarze Zahlen zu schreiben.
Oder zumindest da mal eine schwarze Null.
Genau.
Das wäre ja auch schon mal.
Das wäre schon mal was.
Herr Dr. Mohr, vielen Dank bis hierher. Zum Schluss, wie immer, 5 Sätze bei mir im Podcast, die ich Sie bitten würde, möglichst knapp zu vervollständigen. Und der erste lautet, ich würde nochmal einen Beruf in der Gesundheitsbranche wählen, weil
es immer spannend ist, nach jeder Reform ist vor der nächsten Reform.
Dann passt die nächste Frage dazu. Wenn ich Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister einen Rat geben könnte, dann wäre das?
Sich mehr mit der Praxis in den Krankenhäusern auszutauschen und deren Belange in seinen Reformen zu berücksichtigen.
Das ist erstaunlich, dass diese oder eine ähnliche Antwort relativ oft kommt. Macht er das so wenig? Was macht er denn? Also mit wem redet er denn, wenn nicht mit denen, die es ausbaden müssen?
Ja, das frage ich mich auch. Ich hatte eine ganz eindrückliche Schilderung mal von dem Herrn Gast, ne, DKG-Präsident, der sagte, wir haben eigentlich keine Kommunikation. Also alle Diskussionen im Gesundheitsministerium, es gibt keinen Kommunikationskanal. Das hat sich jetzt vielleicht einen Tick gebessert, aber es war zu spüren, dass das nicht funktioniert und auch die Dinge, die auf der Hand liegen, zu sagen, es gibt ja diese Bereitschaft, aber was steht wirklich an in den Häusern und wie ist das? Das wird schnell als Lobbyarbeit weggewischt, aber am Ende gehört es ja zu sagen, es muss ja jemand auch die Versorgung sicherstellen und da reinzulaufen in Themen oder sozusagen jetzt auch die Inflation in der Weise einfach nicht zu berücksichtigen, ein Stück weit als Druckmittel auf politische Akteure sich da irgendwie einzureihen und seine Reform zuzustimmen, tut einfach dem ganzen Sektor überhaupt nicht gut und diese Diskussionen, die dann in der Öffentlichkeit stattfinden, macht es extrem schwierig, was da so diskutiert wird und tut auch sozusagen der Branche oder unser Berufsstand oder wie auch immer insgesamt nicht gut. Und es wird auch viel schöner, sich mit den Akteuren gemeinsam ich glaube, die Grundbereitschaft ist da. Im Ausgestaltung gibt es natürlich immer für und wieder, aber da viel stärker eine Einbindung auch zu systematisieren. Und die hat er bewusst ja in seine Kommission und ähnliche Dinge ausgespart. Und ich glaube, deswegen kommt das immer wieder aus der Praxis. Hm.
Ja, ich hatte vorher bei der Frage, was Sie anderen Geschäftsführern raten können, so diesen Spruch Betroffene zu Beteiligten machen. Mhm. Das passt ja hier eigentlich dann auch eigentlich ganz gut.
Ganz genau.
Aber dort berücksichtigt, hier vielleicht nicht. Wenn ich die Gesundheitswirtschaft in 15 Jahren sehe, mir sie vorstelle, dann sehe ich
auf jeden Fall einen neu strukturierten Krankenhaussektor, welcher hoffentlich eng verzahnt mit den ambulanten Strukturen arbeitet und auch auskömmlich finanziert wird.
Beeindruckt hat mich im Krankenhaus
die interprofessionelle Zusammenarbeit.
Und wenn ich mit zwei weiteren Menschen aus der Gesundheitswirtschaft mit dem Camper durch Nordschweden ziehen könnte, dann würde ich mitnehmen
Professor Heinz Lohmann und Dr. Frank Heimig.
Und über was unterhalten Sie sich dann?
Mit Herrn Heimig mal über das System, aber das ist ja schon so entfremdet. Aber ich fand seine Vorträge immer unheimlich kurzweilig und spannend, trotz der vielleicht trockenen Materie. Also der immer darauf gefreut. Und sich da ein bisschen länger auszutauschen, fände ich ganz witzig. Und Herr Lohmann ist ja auch mal sehr pointiert, blickt auf das System und so ein bisschen abstrakten Blick, wo es hingehen kann, was wie schief läuft, ist, glaube ich, mit beiden wird es nicht langweilig, auch in Nordschweden.
Wunderbar. Herr Dr. Mohr, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die Offenheit und die Antworten. Ihnen und dem Klinikum Fürth alles Gute. Vielen Dank fürs Dasein.
Herr Bauerfeind, auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat es Ihnen gefallen? Falls ja, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Ich freue mich auf Ihr Feedback und Ihre Anregungen unter podcast@bauernfeindconsult.de. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.